nicht die Technik. Moment, hier ist ein bisschen. So. Wir befinden uns in Eiseskälte von rund minus 40 Grad Celsius mitten in der Antarktis, dem trockensten, kältesten und windigsten Kontinent der Erde. Hier gibt es nur Schnee, Eis und vielleicht noch ein paar Felsen, ein paar Berge. Und eine junge Extremsportlerin aus Deutschland, die im Jahr 2020 ein ganz besonderes Ziel hat. Das Ziel wäre auch, dass der Pointer funktioniert. Moment, so, jetzt haben wir es. Etwas, was noch keine Frau vor ihr geschafft hat. Sie versucht nämlich im Alleingang gegen alle Naturgewalten von der Küste der Antarktis bis zum Südpol zu laufen. Sie wird dafür 58 Tage brauchen und sage und schreibe 1381 Kilometer zu Fuß zurücklegen müssen. Und ich durfte diese Person, Anja Blacher, letztes Jahr kennenlernen, persönlich. Und sie wurde sogar von dem Wladimir Klitschko als Superwoman bezeichnet, weil sie nicht nur das erreicht hat, sondern auch ein paar andere Rekorde. Und diese Geschichte, die sie erzählt hatte auf einer Konferenz, hat mich zutiefst geprägt und beeindruckt. Und Teile von ihrer Geschichte werden wir heute auch in der Predigt hören. Mein Predigttitel ist Perspektive Ewigkeit, was oder wie das Ziel den Weg bestimmt. Im Philipperbrief finden wir eine spannende Stelle, die wir heute etwas näher betrachten möchten. Und zwar steht sie in Philipper 3, die Verse 12 bis 14, die ich einmal nun gemeinsam mit euch lesen möchte. Ich habe jetzt den Predigttext aus der Neuen Genfer Übersetzung gewählt. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Soweit der Predigttext. Und wenn man den jetzt so liest, dann merkt man, der ist irgendwie, steht in einem Zusammenhang. Und deswegen möchte ich einmal ein bisschen für euch diesen Text einordnen, historisch einordnen. Ja, wer hat den Text geschrieben? Wann und an wen wurde er geschrieben? Ich glaube, das ist sehr wichtig, um diesen Text auch weiter gut zu verstehen. Der Text wurde circa um 61 nach Christus geschrieben. Jesus war also vor circa 28 Jahren gestorben, auferstanden und ist dann in den Himmel gefahren. Und seine Nachfolger und die Apostel haben die gute Nachricht, das Evangelium, in die Welt gebracht. Das war deren Auftrag gewesen. Und einer von ihnen war Paulus. Er war zuerst ein erbitterter Kämpfer der jungen Christenbewegung und hat die Christen wirklich bis aufs Tiefste gehasst und verfolgt. Und dann ist Gott ihm persönlich begegnet und wir sehen einen Lebenswandel bei ihm, eine komplette Veränderung seines Lebens. Und er gründete überall in der heutigen Türkei und in Griechenland Gemeinden, besuchte diese in seinem Leben und ließ auch an sie schreiben. Und diese Briefe finden wir im Neuen Testament. Der Philipperbrief ist einer von denen. Und wahrscheinlich schrieb Paulus diesen auch in Gefangenschaft. Er gründete die Gemeinde in seiner zweiten Missionsreise. Wenn ihr das noch mal ein bisschen vertiefen wollt, schaut euch mal die Apostelgeschichte an. In Apostelgeschichte 16 findet ihr den Bericht dazu. Und es war tatsächlich die erste Gemeinde auf europäischem Kontinent. Eine kleine Karte dazu, ich hoffe, man kann es erkennen. Griechenland ganz oben links und da ist die Gemeinde Philippi an der Küste von Griechenland. Und Paulus dankt in diesem Brief für ein Geschenk, was sie ihm wohl geschickt haben ins Gefängnis. Und wiederum stärkt er sie mit Worten des Trostes dass sie die wahre Erfüllung, die Freude nur in Jesus finden und das Streben, ihm ähnlicher zu werden. Das ist also der Kontext dieses Textes. Und in meiner Predigt möchte ich auf drei Punkte eingehen. Punkt Nummer eins, unterwegs, aber noch nicht am Ziel. Dann der zweite Punkt, ein wichtiger Perspektivwechsel, den wir einmal mit Paulus gemeinsam vornehmen. Und der dritte Punkt, vielleicht der wichtigste, für die Ewigkeit berufen. Und ihr merkt, drei Punkte, drei Verse. Also wir gehen das einmal Vers für Vers durch und schauen uns diesen Text genau an, was er uns heute zu sagen hat. Unterwegs, aber noch nicht am Ziel. Noch einmal der Vers dazu. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre oder unschon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus startet also in diesem Textabschnitt mit einem ehrlichen Statement. Kein Schönreden, kein "Ich habe schon geschafft, aber ihr müsst noch weitermachen." Nein, er ist wirklich demütig. "Ich bin auch noch nicht vollkommen", sagt er. Und das als ein absolutes Glaubensvorbild. Ich glaube, in der Bibel, gerade im Neuen Testament, ist Paulus so das Glaubensvorbild. Es sind sehr viele Briefe von ihm geschrieben worden. Und er geht wirklich als Vorbild voran für die Christen damals, der ersten Gemeinde, aber auch für uns heute. Und er zeigt uns eine Eigenschaft, die auch für uns wichtig ist. Aber im zweiten Abschnitt des Verses kommt ein wichtiger Zusatz dazu. Er arbeitet mit aller Kraft auf den Tag hin, an dem er diesen Zustand erreicht, dieses Ziel erreicht, wo wir später auch nochmal drauf eingehen werden. Das heißt, dass er danach strebt. In der Elberfelder Übersetzung steht, er jagt diesem Ziel entgegen. Und das sind starke Worte. Und wenn Paulus davon spricht, das müssen wir so ein bisschen verstehen, dass er von diesen Dingen Besitz ergreifen will oder dieses alles, das sind ja Worte, die jetzt hier nicht erklärt werden. Die stehen in den Versen davor, in Vers 10 und 11. Und die möchte ich einmal kurz nennen, damit wir verstehen, was er damit meint. Punkt 1, er möchte Jesus nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern er möchte eine tiefe Beziehung, eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Das meint er mit ihn erkennen. Punkt Nummer 2 ist, was er tun will, er möchte die lebensverändernde Kraft erfahren, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Weil er weiß, Jesus hat gesagt, diese Kraft lebt auch in ihm selbst. Und er möchte das erfahren. Das ist ein Ziel, wonach er strebt. Er ist bereit, drittens, Leiden auf sich zu nehmen und Jesus auch im Leiden ähnlich zu werden. Und da geht er später drauf ein. Er möchte sein altes Ich sterben lassen. Er möchte das neue Leben ergreifen, was er bekommen hat. Und das vierte ist, wonach er strebt, ist, das ultimative Ziel zu erreichen. Da gehen wir nach einem dritten Punkt drauf ein. Paulus möchte zur vollendeten Auferstehung gelangen und das ewige Leben bei Gott erreichen. Ja, also das meint er mit, ich will das alles erreichen und ich setze alles daran, zum Ziel zu kommen. Auch unsere Anja, von der ich am Anfang erzählt hatte, musste für ihr Vorhaben, den Südpol solo zu Fuß zu erreichen, einige Hürden auf sich nehmen und einiges an Kraftanstrengung und Vorbereitung wählen. Sie erzählte mir, dass sie einen Merksatz von ihrem Trainer eingetrichtert bekommen hat. Und zwar, der heißt, eat to get fat, train to get fit. Ganz einfach, also ist hart, ne? Also wenn du viel isst, dann wirst du irgendwann dick werden. Und wenn du trainieren willst, dann musst du fit werden. Und dabei musste sie sich zum Beispiel auf die Situation vorbereiten, dass sie knapp 1400 Kilometer lang einen Schlitten hinter sich herzieht. Das macht man nicht mal eben so. Und sie hat mir erzählt, dass sie durch den Stadtpark gelaufen ist, das seht ihr an dem Bild hier, hat Reifen hinter sich gebunden und ist einfach durch den Stadtpark gelaufen und hat die mehrere Kilometer lang hinter sich gezogen. Sie musste nämlich pro Tag ungefähr 28 Kilometer laufen. Und das ist eine ziemlich lange Reise mit diesem Schlitten. Und da waren natürlich auch peinliche Begegnungen vorprogrammiert. Da kamen dann Leute auf sie zu und sagten, was machen die denn da? Haben die ausgelacht und so. Und man muss sich jetzt einfach mal vorstellen. Aber sie hat es auf sich genommen, weil es ihr Ernst war, ihr Ziel zu erreichen. Da hat sie das in Kauf genommen, auch vielleicht mal von dem einen oder anderen ausgelacht zu werden. Ja, und was bedeutet das jetzt für dich und mich? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, wir sind hier auch noch nicht fertig. So wie Paulus. Wenn wir demütig sind, sagen wir sind auch noch nicht am Ziel. Vielleicht denkst du dir jetzt so, okay, Paulus hat sehr viel getan. Muss ich mir jetzt den Himmel mit guten Taten verdienen? Muss ich mich jetzt anstrengen? Muss ich jetzt was leisten, damit Gott mich auch wirklich mag? Nein, das stimmt nicht. Und Paulus macht hier auch einen Unterschied. Stell dir vor, ich versuche mal bildlich zu erklären. Paulus rennt dieses Rennen nicht, um sich die Startberechtigung zu erkaufen, loszulaufen. Nein, er rennt, weil er längst schon im Team ist. Er ist schon im Team mit Jesus und jagt diesem Ziel entgegen. Ja, wir lesen hier von, ich bin von Jesus ergriffen worden. Was bedeutet das? Jesus hat sein Leben geopfert, das haben wir gerade im Abendmahl gefeiert. Und ich habe das angenommen und jetzt bin ich im Besitz von ihm. Er hat mich ergriffen, ich bin sein. Und das ist auch meine Motivation, mit der ich jetzt vorangehen möchte. Ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte ihm ähnlich werden. Ja, das haben wir gerade gelesen in diesen vier Punkten, die Paulus verfolgen will. Er möchte im Leiden mit ihm ähnlich werden, er möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren und so weiter. Und das ist dann am Ende die Motivation, weil Paulus intim von Jesus ist, möchte er ihm auch gehorchen. Und das ist das Training. Ja, Training läuft nicht immer glatt. Manchmal gibt es auch Schwierigkeiten, gibt es Probleme. Und vielleicht kennen wir das auch, dass wir unserem Kollegen, der uns jetzt gerade wirklich was Böses will, dass wir das nicht immer hinkriegen, ihm Liebe zu begegnen und ihn zu segnen. Oder vielleicht doch unseren eigenen Vorteil suchen in Situationen, dass wir zornig werden, dass wir neidisch werden auf den Nächsten. Aber Paulus sagt uns auch hier in diesem Vers, tolerier das nicht, nenn die Sünde beim Namen. Christsein heißt nicht, fehlerlos zu sein, sondern heißt, im Training zu bleiben, weiterzumachen. Und manchmal sind wir an einem Punkt, da schaffen wir das nicht, da fallen wir in diese Muster zurück. Und dann ermutige ich dich nicht, von diesem Frust dich auffressen zu lassen, sondern damit zu Jesus gehen und ganz ehrlich zu sagen, Jesus, ich bin noch nicht am Ziel, bitte hilf du mir, ich brauche deine Hilfe. Und das ist das Geniale, wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Der Heilige Geist, der in uns lebt, ist der Motor, der uns antreibt und verändert. Und nun nehmen wir mit Paulus gemeinsam einen ehrlichen und wichtigen Perspektivwechsel vor. Der Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Er kommt schon wieder darauf zurück, er sagt es nochmal. Eins aber tue ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Paulus unterstreicht das, was er im vorherigen Vers gesagt hat, aber er geht noch ein Stück weiter. Er trifft zwei konkrete Entscheidungen. Er vergisst, was hinter ihm liegt und streckt sich aus, was vor ihm liegt. Und das Bild ist klar. Vorwärts laufen und gleichzeitig, vorwärts laufen und vorwärts gucken geht, vorwärts laufen und gleichzeitig rückwärts schauen wird irgendwann schief. Da geht der Weg nicht mehr da, wo man ihn eigentlich angepeilt hat. Und wir müssen dazu wissen, das habe ich gerade schon kurz erwähnt, Paulus hat eine schlimme Vergangenheit gehabt. Er hat Christen bis zum Tod verfolgt und gehasst. Und bestimmt kamen in ihm immer wieder diese Gedanken hoch, der Schuldgefühle, des Scheiterns, des Schams. Aber was tut er? Er trifft eine Entscheidung. Ich möchte diesen Dingen keinen Raum geben. Und auch alle Sünden, die er damals begangen hat, möchte er hinter sich lassen und neu und richtig in die Zukunft starten. Und dann haben wir wieder dieses alte Ich, was ich vorher erwähnt habe, dieses Ego, was zum Teil an uns haftet. Das möchte er aber hinter sich lassen. Er möchte in die Zukunft blicken, weil Jesus hat ihm ein neues Leben geschenkt. Und er darf das vergessen. Jesus hat das auch vergessen. Er hat die Sünde und die Schuld, alles, was Paulus getan hat, hat er vergessen. Und das neue Leben, was Jesus Paulus geschenkt hat, durch Jesus, möchte er annehmen und darauf hinauslaufen. So, das zu Paulus. Und jetzt kommen wir mal eben wieder zu Anja zurück. Die Anja, die musste bei ihrer Reise auch ziemlich radikal sein. Die konnte auch nicht sagen, ja, heute mache ich mal das und morgen mache ich mal das. Und dann schaue ich mal zurück, was ich alles nicht so gut gemacht habe und was ich gut gemacht habe. Nein, sie musste auch radikal sein. Und das ganz zu Beginn. Der Schlitten, den sie gepackt hat, von dem ich vorher erzählt habe, wofür sie trainiert hatte, musste möglichst leicht sein. Aber 58 Tage in Eiseskälte ist auch wichtig, wenn man jetzt in der Wüste ist, ist es noch was anderes, aber in Eiseskälte braucht man auch ziemlich gute Ausrüstung, schwere Ausrüstung, viel Kleidung und natürlich auch sehr viel Essen, insgesamt 315.000 Kalorien an Essen, das sind ungefähr 600 Tafeln Schokolade, so in der Menge, in dem Gewicht. Und sie wollte, hat sie mir erzählt, sie wollte so gerne noch Sachen mitnehmen. Sie sind auch Fotografin und sie wollte auch noch ein Stativ mitnehmen und Kamera-Equipment, ganz viel. Aber sie musste Ballast abwerfen. Die Nice-to-have-Dinge musste sie zu Hause lassen. Am Ende war es nur eine kleine GoPro, ne, so eine kleine Kamera, die man hier anheftet, mit denen sie auch alle Bilder gemacht hat. Aber sie musste Abstriche machen. Und dann kam da sogar noch am Ende was ganz Krasses. Und zwar, das sieht zwar total schön aus, so schöne Schneeformationen. Aber wenn man da mit dem Schlitten durch will, wird es ein bisschen schwierig. Die muss dadurch ein paar Umwege machen. Aber am Ende waren diese, nennt man sogenannte Sastrugi, die sind sehr, sehr gefährlich auch, weil man damit hängen bleiben kann und sich verletzen kann und so weiter. Und sie blieb auch mit dem Schlitten mehrmals daran hängen. Und es war frustrierend. Und gerade dann, wenn Schnee und Nebel die Sicht blockiert haben. Und sie hätte immer wieder Grund gehabt, zurückzublicken und zu denken, oh weia, das schaffe ich nie. Jetzt bin ich hier noch hängen geblieben und ja, doch einmal hat sie ihre Routinen vernachlässigt und hat ihr Funkgerät, wo sie jeden Tag ihren Standort gesendet hat, hat sie vergessen. irgendwo im Schnee, musste sie zurück den Weg und das wieder suchen. Also es sind immer wieder Dinge passiert, die sie runtergezogen haben. Aber das, was mich wirklich zutiefst berührt und beeindruckt hat, sie hat gesagt, was soll ich jetzt zurückschauen? Ich habe ein Ziel und auf das Ziel möchte ich zulaufen. Und das war ihr einziger Halt in dieser Situation der völligen Verzweiflung. Ihr einziger Trumpf, den Blick nach vorne zu richten und nicht zurückzublicken. Und ich möchte dich und mich heute damit herausfordern, wirklich herausfordern. Was bist du bereit, in deinem Leben zu geben, um das Ziel zu erreichen, Jesus ähnlicher zu werden, näher an sein Herz zu wachsen, zu verstehen, wer er ist, der für dich alles gegeben hat? Der hat sich nicht verschont. Wie wichtig ist dir dieses Ziel wirklich? Kannst du mit Paulus einstimmen, und da ist es uns ein Riesenvorbild, wenn er wenige Verse zuvor Folgendes sagt: Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn erkennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Das ist ein Statement, oder? Wenn Paulus hier alles andere aufgibt, um Jesus nachzufolgen, dann muss doch was an dieser Botschaft dran sein. Das kann nicht einfach was sein, was man mal so hier und da macht. Das verändert dein und mein Leben und sein Leben. Und wenn wir mal mit dieser Perspektive unterwegs sind, wir können nicht gleichzeitig nach vorne gehen und rückwärts gucken. Vielleicht trägst du Schuld mit dir herum. Etwas, was dich schon super lange in deinem Leben begleitet. Vielleicht wurdest du vor einem Menschen so hart enttäuscht, dass du keine Lebensfreude mehr hast. Oder du bist so bitter, weil dich alles so einschnürt und die Lebensfreude ist abhanden gekommen. Oder du bist noch in alten Verhaltensmustern, in Altlasten gefangen. Ja, wenn du das Leben als Christ beginnst, hast du ein Leben davor. Und da sind gewisse Dinge passiert, die nicht mal eben so weg sind. Die sind da. Und du versuchst, das Ganze allein loszuwerden. Das Problem ist, das hindert uns am Weiterlaufen. Haben wir gerade gesehen. Wenn wir nach vorne gehen wollen, aber nach hinten schauen, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen. Ich kann dir aber zusagen, Gott möchte dir daraus helfen. Vielleicht durch Seelsorge, vielleicht sind es Vertrauenspersonen, die du einbeziehst in deine Probleme oder dich in einer Kleingruppe anschließt. Gott möchte dir helfen, aber wir merken auch, da ist ein Stück Eigenverantwortung drin. Ja, Paulus sagt, er muss sich ausrichten, darf nicht zurückschauen, er muss diesen Schritt nach vorne gehen. Und das sind aktive Dinge, die wir tun dürfen. Ich durfte Gott sei Dank in der letzten Zeit auch Altlasten, Sünden, Berge, die in meinem Leben da waren, erkennen. Spielsucht, Pornografie, wirklich schlimme Dinge. Und mit Gottes Hilfe abwerfen und loslassen. Und ihr wisst nicht, was das für eine Freiheit ist. Und es ist hart. Der Moment zu erkennen, ich habe ein Problem, ist super hart. Ich kann euch verstehen, wenn ihr an dem Punkt seid. Ich kann euch total verstehen. Aber ich kann auch bezeugen, und das kann ich wirklich von tiefem Herzen bezeugen, dass es sich lohnt und wir beschenkt werden von Gott. Er sieht das, wenn du in deinem tiefsten Herzen etwas loslässt, was dich blockiert. Er beschenkt dich mit Segen, mit Freude, mit Freiheit. Und auch wenn es immer wieder täglich Kämpfe um mein Herz geht, in diesen Dingen, weiß ich, diese Entscheidung war richtig. Die war Gold wert, die war richtig. Ja? Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen. Meine Grundlage ist darauf gegründet, dass Paulus sagt, dass der alte Mensch mit Jesus gekreuzigt ist. Ihr könnt es euch so vorstellen, ich habe das jetzt gerade beim Abendmahl so gehabt, dass ich, wo wir hier angestellt haben, habe ich Jesus am Kreuz hängen sehen. Aber eigentlich müssen wir uns was anderes vorstellen, weil Paulus sagt, unser Leib, unser altes Leben wurde mit Jesus gekreuzigt. Also eigentlich müsste ich hier hängen und Jesus davor. Und damit ist meine Schuld bezahlt. Und Paulus sagt, wenn wir das annehmen, sind wir kein Sklave der Sünde mehr. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Und dann kann ein völlig neues Leben beginnen, eine komplette Neuausrichtung, das, was Paulus hier beschreibt, das Leben kann vorwärts gehen und eine himmlische Perspektive zieht in unser Leben ein. Punkt Nummer 3, der Höhepunkt der Predigt, nämlich die alles entscheidende Frage unseres Daseins, Das, was wir als Christen glauben, worauf wir hoffen. Wir sind für die Ewigkeit berufen. Punkt. Wir freuen uns auf die Wiederkunft. Der Jonathan hat das gerade in seinem Gebet so gesagt und ich dachte mir, ja, genau. Wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt. Weil wir wissen, wir werden dann immer für immer bei ihm sein. Und ich möchte euch mit diesem letzten Punkt wirklich eine tiefe Sehnsucht vermitteln, die ich auch noch nicht ganz verstanden habe und wo wir alle auf dem Weg sind, aber eine tiefe Sehnsucht vermitteln nach der eigentlichen Heimat, wo wir eigentlich hingehören. Wir sind für die ewige Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden. Adam und Eva wurden für die ewige Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Wusstest du das? Oder denkst du, das Leben hier ist schön und wir machen uns eine schöne Zeit und dann sind wir irgendwann bei Gott? Ja, aber ist das wirklich in deinem Herzen verankert? Denkst du da am Tag drüber nach? Und ich möchte diesen Vers 14 nochmal lesen. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir haben jetzt gerade mit Paulus so geguckt, okay, was sind so die Etappenziele im Laufe eines Lebens mit Jesus? Ja, wir möchten ihm ähnlicher werden, wir möchten Dinge abwerfen. Das sind Dinge, die uns jetzt hier im Hier und Jetzt betreffen. Nun geht es aber um das viel wichtigere Ziel, nämlich das Endziel. Wenn unser Leben vorbei ist, dann sind wir am Ende, gibt es die Entscheidung, entweder du bist bei Jesus für immer oder du bist nicht bei Jesus für immer. Und dieses Ziel möchten wir jetzt ein bisschen näher angucken. Was meint Paulus denn damit, mit diesem Siegespreis? Ja, es ist am Ende eine Belohnung für die, die im jetzigen Leben Jesus Gott vertraut haben. Wir haben Gott niemals gesehen, aber wir vertrauen ihm unser Leben an. Und die Belohnung, der Preis dafür ist, dass wir für immer bei ihm sind. Darum geht's. Und das überragt alles, was man hier auf der Erde an Preisen und Pokalen anhäufen kann. Vielleicht habt ihr schon mal so diese Ahnengalerie oder diese Galerien gesehen von krassen Sportlern, die ihre Räume zeigen, wo alle Pokale sind. Vielleicht ein Messi, Ronaldo, die weiß ich nicht, wie viele Pokale in ihrem Leben gewonnen haben. Da kann man stolz drauf sein, und aber irgendwann ist das vorbei. Auch irgendwann haben diese Menschen vergessen. Es ist nur für eine bestimmte Zeit, dass Ruhm und Anerkennung sind. Wir dagegen bekommen als Preis, wir werden teilhaben an dem neuen Himmel, der neuen Erde, die Jesus für uns schaffen wird. Wir haben eine himmlische Wohnung. Ich weiß nicht, ob man die renovieren muss. Ich glaube nicht. Die wird wunderschön aussehen. Wir werden dafür immer leben, mit Gott zusammen. Und wir werden ihm dienen. Wir werden für immer und ewig werden wir Lobpreis machen. Das ist dann nicht mehr für eine bestimmte Zeit. Und wir werden einen neuen Körper bekommen, der passend für den Himmel ist. Das ist nicht mehr unser alter Körper, der sündigt, sondern es ist ein völlig neuer Körper. Und das ist der Preis, den Gott uns schenkt. Ist das nicht viel mehr wert als so ein paar Pokale? Ja. Denn Paulus sagt ein wenig später, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wir sind nur, was ist der Gegensatz von Bürgerrecht? Also ich habe ein Recht, in dieser Stadt zu leben, in dieser himmlischen Stadt zu leben. Das bedeutet, wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir sind hier nur Gäste. Wir bauen uns hier ein Leben auf, was schön ist, aber es hält nicht für immer. Irgendwann werden wir nicht mehr da sein, dann ist das Zuhause auch nicht mehr da. Aber der Himmel wird unser ewiges Zuhause bleiben. Die Zeit hört niemals auf, es wird gar keine Zeit geben. Und ein letztes möchte ich noch kurz erklären zu dem Vers. Es geht hier um Berufung. Ja? Gott hat uns durch Jesus Christus berufen. Was bedeutet berufen? Das ist vielleicht so ein Wort, was heutzutage nicht mehr so geläufig ist. Im Urtext steht das Wort Klesis. Und Klesis meint einen Ruf oder vielleicht noch einfacher, eine Einladung. Berufung ist eine Einladung. Wir Menschen, die von Natur aus uns gegen Gott entschieden haben, wir haben das Erbe von Adam und Eva getragen, das ist so. Wir von Natur aus sind wir Sünder. Schaut euch Kinder an, was machen die als erstes, wenn die sprechen können oder wenn die laufen können, die versuchen, ein anderes Spielzeug zu nehmen oder irgendwie ein bisschen zu ärgern. Wir haben es von Natur aus nicht geschafft, mit Gott zusammenzuleben. Aber Gott sagt, er ist der heilige und allmächtige Schöpfer und er möchte mit uns Beziehung haben. Er möchte uns im Himmel haben. Und wir sind eingeladen und der wichtige Zusatz ist da, durch Jesus Christus. Wir sind von Gott eingeladen durch Jesus Christus. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, warum das wichtig ist. Das letzte Mal, Anja. Anja erreichte nach 58 Tagen unfassbarer Anstrengung und Widrigkeiten den Südpol als erste Frau im Alleingang. Ja, bravo. Ja, bravo. Das war echt der Hammer. Aber, also es war eine super Leistung, auf jeden Fall. Und ihr könnt euch auf der Webseite mal anschauen, was sie noch alles geschafft hat. Also die hat auch als erste Frau, die 8000er, die es auf der Welt gibt, hat die auch als erste Frau geschafft zu besteigen und so weiter, als erste deutsche Frau. Gibt noch viele andere Dinge, für die man sie bewundern kann. Aber letztendlich ist es eine vergängliche Errungenschaft. Das habe ich ja gerade schon erklärt, dass das Ziel im Himmel wirklich das Allerbeste ist, was man erreichen kann. Und jetzt möchte ich uns vor Augen malen, was der Himmel nicht bedeutet, weil es gibt in der Christenheit in Deutschland gibt es falsche Vorstellungen, wie man in den Himmel kommt. Der Himmel ist kein automatisches Ziel für alle Menschen, die gut sind. Der Himmel ist auch kein Lohn für den Versuch, alle Gesetze zu halten. Alles, was in dem Gesetz steht, was Mose aufgelegt hat, da gibt es Menschen, die Juden, die versuchen, das Gesetz zu halten und alles davon zu befolgen und dann irgendwie versuchen, den Himmel zu erreichen. Der Himmel kann also nicht erarbeitet oder verdient werden. Er ist nicht das Ergebnis religiöser Anstrengung oder Pflichterfüllung. Was ist denn der Zugang? Ganz einfach. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6 die alles entscheidenden Worte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg zum Himmel ist eine einzige Person. Und sein Name ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und die Ankunft, die Geburt, die feiern wir an Weihnachten. Und vielleicht, nur als kleine Seitennotiz, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, die noch nie was davon gehört haben, vielleicht erzählt ihr ihnen ein bisschen was von dem, was ihr heute gehört habt oder was ihr generell wisst, dass das weiterkommt an Menschen. Heutzutage, ich laufe durch die Straßen und ich glaube, die allermeisten wissen gar nicht mehr, was Weihnachten überhaupt bedeutet. Wissen es wirklich nicht mehr. Also, Jesus lädt dich heute ein, Miterbe an seinem Himmelreich zu sein. Und das kannst du empfangen, indem du daran glaubst, dass deine Sünden, die du tust, vergeben wurden durch Jesus. Das ist ein Liebesbeweis von ihm. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Da haben wir diesen Liebesbeweis Gottes in einem Vers, Johannes 3, Vers 16. Und das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen musst. Die allerwichtigste. Wir müssen, hat Anja auch gesagt, wir müssen am Tag 20.000 Entscheidungen treffen. Aber diese Entscheidung ist die allerwichtigste. Die ist die allerwichtigste. Und wenn du diese Entscheidung triffst, dann ist der Startschuss zu deiner Lebensreise auf das Ziel. Und du läufst mit allen Gläubigen, nicht nur hier in Issum, sondern in Geldern, in Düsseldorf, in Köln, in der ganzen Welt läufst du auf dieses Ewigkeitsziel, auf die Herrlichkeit zu. Und wenn du heute gemerkt hast, Jesus hat dein Herz berührt, ich möchte ganze Sachen mit Jesus machen, dann tu es heute, verschieb es nicht auf irgendeinen Tag. Nicht irgendwann in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder morgen, sondern tu es heute. Wenn du merkst, dass Gott dich berührt hat, komm vielleicht nach dem Gottesdienst nach vorne, wir möchten gerne mit dir zusammen beten und dass du dich Jesus anschließt. Zum Schluss möchte ich euch gerne ein Bild vor Augen malen, und zwar wie der Himmel aussehen wird. Offenbarung 21 und 22, lest euch das gerne zu Hause selber nochmal durch. Ich lese jetzt nur einen Teil davon vor. Und am Ende, was wäre eine Predigt von mir ohne ein Bild, ein KI-Bild? Das ist natürlich wie ein KI-Bild. So schön malen kann ich nicht. Aber ich kann zumindest der KI sagen, wie das aussieht. Ja, und dann kann sie das für mich malen. In einem anderen Vers heißt es, es wird kein Leid mehr geben. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Kein Tod wird da sein. Keine Trennung, kein Schmerz, kein nichts, was uns beschäftigen kann, was uns negativ beschäftigen kann, was uns in eine Negativspirale zieht. Denn Gott selbst wohnt bei uns. Und deswegen kann Paulus sagen, Sterben ist mein Gewinn. Der Engel zeigt Johannes das neue Jerusalem, die neue Stadt inmitten der neuen Erde, die auf uns wartet. Und da sagt er Folgendes, 5 Verse aus Offenbarung 22, 1-5. Und der Engel zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte, also wir werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Ganz wichtig, wir lesen in Offenbarung auch noch was von dem Mahlzeichen, was auch auf den Stirnen ist. Man kann daran erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und es wird keine Nacht mehr sein. Wir müssen nicht mehr schlafen. Und sie bedürfen nicht des Lichts. Ja, es ist, das kann man so daraus lesen, ja. Und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe. Keine Elektrizität mehr. Nicht das Licht der Sonne, weil Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Er ist die Sonne. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, ich wünsche euch, ich wünsche mir, dir eine tiefe Sehnsucht und Vorfreude auf das, was uns erwartet. Zwei Fragen zum Ende. Lebe ich heute so, als hätte ich dieses Ziel, Jesus ähnlicher zu werden und ihn voller Vorfreude bald begegnen zu dürfen, wirklich vor Augen? Und hast du persönlich Frieden mit Gott geschlossen? Ich lade dich herzlich dazu ein, dem nachzugehen. Ich möchte noch gemeinsam mit euch beten und danach wollen wir die Ewigkeitsperspektive noch in einem Lied besingen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du alles für uns getan hast. Und wir möchten das so gerne verstehen. In der kompletten Dimension möchten wir verstehen, wer du bist. Aber das werden wir erst, wenn wir bei dir sind für immer. Und wir möchten dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir möchten dir ähnlicher werden, Vater. Bitte befähige du uns dazu. Und wenn hier einer sitzt, der Lasten mit sich herumschleppt, schon eine ganz lange Zeit und die noch mit keinem geteilt hat und die in sich hineinfresst, bitte sprich du zu diesen Personen und hilf, dass du mit deiner Kraft in das Leben kommst und dass du Veränderung bewirkst und dass du einen Perspektivwechsel schenkst. Wenn alles verloren scheint, ist die Hoffnung bei dir zu finden. Und ich möchte uns segnen, ich möchte jeden Einzelnen von uns ja, segnen, dass wir das erkennen mögen. Dass wir wirklich ein Leben führen, was dich ehrt. Und das nicht aus einer Leistung heraus, dass wir es tun müssen, sondern weil wir es wollen. Vater, weil wir wissen, dass du uns alles geschenkt hast und dass du alles für uns gegeben hast. Hilf uns dabei, Vater, diese Ewigkeitsperspektive wieder in unseren Alltag zu integrieren, dass wir diese Vorfreude in uns neu aufkeimen lassen. Und wenn hier jemand sitzt, der dich noch gar nicht kennt, der vielleicht viel gehört hat, aber der diese Entscheidung niemals getroffen hat, dich wirklich als Herrn und Heiland anzunehmen, dich als Retter anzunehmen, dann wünsche ich mir, dass du heute zu diesen Personen sprichst, Vater. Du möchtest dieses neue Leben schenken und wir möchten dir danken dafür, dass du es heute noch tust, dass du heute noch Menschen zu dir ziehst. Amen.
Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause.